Ja, ich freue mich, dass ich hier heute reden kann und auch eingeladen worden bin. Recht herzlichen Dank dafür und ich freue mich auch, dass ich sehr viele Kooperationspartner unseres Hauses auch hier antreffe heute und möchte ganz kurz etwas über Nabelschnurblut erzählen und auch über die möglichen Alternativen der Knochenmarktransplantation, die sich durch das Nabelschnurblut ergeben. Ganz kurz zu unserer Institution, die hier in Wien sicher nicht bekannt sein dürfte. Wir betreiben als Blutzentrale in Oberösterreich natürlich die gesamte Blutversorgung für dieses Bundesland und haben dazu auch eine Nabelschnurblutbank errichtet im Jahr 2003. Ist eine allogene Nabelschnurblutbank, also die effektiv nur durch Spenden für Fremdspenden sozusagen funktioniert. Wir haben ca. 1600 eingelagerte Spenden und bis jetzt, also seit 2011, 11 Transplantationen mit dieser Nabelschnurblutbank bewerkstelligt, was für die Größenordnung eine relativ ansehnliche Zahl ist. Die Produkte, die wir herstellen, sind ausschließlich allogen. Was wir jetzt auch neuerdings machen, sind gerichtete Spenden. Was wir nicht machen, sind autologe Spenden. Sie wissen ja, dass dies ein sehr heißes und umstrittenes Thema ist, vor allem auch von der Bioethikkommission in Österreich bzw. der EU auch abgelehnt wird. In manchen Ländern ist sogar auch die autologe Nabelschnurblutspende verboten. Was wir auch noch machen und vorwiegend im Forschungsbereich gemeinsam mit dem Boltzmann-Institut für experimentelle Traumatologie ist vor allem die Herstellung sonstiger Zellderivate aus Nabelschnurblut und hier vor allem auch aus Amnion bzw. aus der Nabelschnur selbst, wo wir mesenchymale Stammzellen gewinnen und hier vorwiegend für die regenerative Medizin. Ich möchte Sie ganz kurz in die Banalität entführen und zwar in den Punkt, den mein Vorredner auch schon ein bisschen angesprochen hat, dass es effektiv extrem wichtig ist, in der Zelltherapie zuerst einmal nicht nur die Forschung wirken zu lassen, sondern auch dahingehend zu arbeiten, dass das Ganze zu einer richtig funktionsfähigen Maschinerie wird. Und wir haben natürlich also ein paar Paradigmen aufgestellt. Einerseits ist Nabelschnurblut eine Alternative zu Knochenmark. Es weist auch ein relativ geringes Risiko mit Viren auf, hat weniger Abstoßungsreaktionen zur Folge. Die Gewinnung ist Gott sei Dank schmerzfrei und risikolos. Es ist de facto ein Abfallprodukt. Sie müssen sich vorstellen, die Plazenta wird eigentlich nach der Geburt verworfen und ist auch auf Abruf verfügbar, wie wir es eigentlich heutzutage von den Stammzellenspenden nicht kennen. Es ist ein sehr komplexer Prozess. Das heißt, man hat am Anfang eine Spende, eine Eingangskontrolle, man verarbeitet das Nabelschnurblut, man konzentriert quasi die Stammzellen auf, man friert sie dann auch ein. Daneben gibt es parallel dazu vielfach stattfindende Tests und dann auch eine Freigabe und dann am Schluss hoffentlich auch eine Ausgabe des Produkts. Eine Nabelschnurblutspende ist nicht möglich unter gewissen Kautelen. Und ich habe sie hier nur ganz kurz zusammengefasst. Wo sind so die schwersten Punkte? Auf der einen Seite die perinatale Asphyxie, ein niedriges Geburtsgewicht, was letztendlich dadurch auch also das implementiert, dass man eine relativ kleine Plazenta hat und dementsprechend wenig Blut vorfindet. Geburtsdauer über 18 Stunden bzw. missfärbiges Fruchtwasser sind meistens Hinweise darauf oder Möglichkeiten einer bakteriellen Kontamination. Und dann gehen wir auch auf hämatologische, immunologische oder Infektionserkrankungen des Neugeborenen ein oder relevante Fehlbildungen, die beim Neugeborenen vorhanden sein können. Die meisten Ausschlüsse finden aber jetzt letztendlich bei der Mutter statt. Infektionen, die bei der Mutter bekannt sind, wie Hepatitis B oder Hepatitis C, führen letztendlich dazu, dass eine Nabelschnurspende nicht durchgeführt wird. Und im Groben möchte ich es zusammenfassen: Alle diejenigen Gründe, die dazu führen, dass man üblicherweise nicht Blut spenden kann, führen auch zu einem Ausschluss der Nabelschnurblutspende. Nun, nach der Geburt wird also üblicherweise die Nabelklemme gesetzt und das Nabelschnurblut in einen Beutel gesammelt. Ich zeige das nur ganz kurz her. Und was ganz wichtig ist, ist effektiv die Reinigung und Desinfektion der Nabelschnur. Ein enorm wichtiger Prozess. Die bakterielle Kontamination ist doch relativ gefürchtet. Man punktiert dann die Nabelschnur, öffnet die Klemmen und füllt damit einen derartigen kleinen Beutel an. Und der volle Beutel kommt dann also, wie gesagt, in unsere Institution. wird dann also eingangs kontrolliert und es findet dann hier die Bestimmung des Gewichts bzw. der Zellzahl statt und wir verarbeiten die Nabelschnurbluteinheiten vollautomatisch mit seinem Apheresegerät, das also abgeleitet ist von der Thrombozytapherese. Hier wird das volle Beutelchen, das wir hoffentlich in einer Größenordnung für über 100 Gramm, wünschenswert über 120 Gramm erhalten, eingeengt auf ein Endproduktvolumen von ca. 25 Milliliter. Und diese 25 Milliliter befinden sich hier in so einem ganz kleinen Behältnis, also einem kleinen Beutelchen mit einem anhängigen Beutelsystem. Es gibt dann noch zwei Segmente, womit man auch nachtesten kann, was sehr wichtig ist. Es wird dann eingelagert in einem Stickstoffcontainer mit so einem Rack, wo 3600 Proben eingesteckt werden können. Und dies ist also quasi dieser vollautomatische Stickstoffcontainer, wo im flüssigen Stickstoff das Nabelschnurblut lagert. Nun, wir führen auch sehr viele Rückhalteproben mit, weil es sich um ein Produkt handelt, das ja über Jahrzehnte gelagert werden kann und letztendlich auch einer gewissen Nachtestung bedarf. Und wir müssen hier immer wieder berücksichtigen, dass die Medizin Fortschritte macht. Also wir haben Segmente, wir haben extrahierte DNA, wir haben Serumproben, Produktproben aus Plasma und Restzellen. So, Besonderheiten der Tests gibt es auch. Wir haben hier eine Situation, wo wir eigentlich die Mutter als Surrogat verwenden zum Testen, ob überhaupt das Produkt geeignet ist. Also werden Mutter und Kind getestet, teilweise die Mutter zweimal. Und es gibt derzeit in der ganzen Welt eigentlich kein System, kein Produkt, wo zwei Personen quasi für die Freigabe eines Produktes in der Zelltherapie entscheidend sind. Wir haben auch Produktkontrollen. Es gibt kein klassisches System einer Qualitätskontrollen, wo man nur Stichproben entnimmt, sondern man testet 100% der Nabelschnurbluteinheiten. Und es haben natürlich auch die Reinraumbedingungen einen sehr großen Einfluss auf die Freigabe dieser Produkte. Beziehungsweise vor der Ausgabe wird neuerlich getestet. Und das ist sehr wichtig. Wir haben unlängst ein Erlebnis gehabt, wo wir durchs neuerliche Testen draufgekommen sind, dass gewisse Voraussetzungen für die Ausgabe eines Nabelschnurbluts nicht vorhanden waren. Mütterliche Tests betreffen vorwiegend die üblichen Viren wie HIV, HCV, Hepatitis B, die Syphilis. Es wird nach Blutgruppe und Rhesus bestimmt und wir übernehmen auch andere Befunde aus dem Mutter-Kind-Pass. Beim Kind aus dem Nabelschnurblut machen wir natürlich genau die gleichen Tests, hier zur reinen Sicherheit. Und was hier sehr entscheidend ist, ist vor allem eine sehr gute HLA-Bestimmung und zwar in einer sehr hochauflösenden Form. Und wir sind in Linz Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir das Next Generation Sequencing eingeführt haben, europaweit erstmalig und hier auch in der Lage sind, das sogenannte Very High Resolution Typing entsprechend vorzufinden. Produktuntersuchungen betreffen vor allem die Anzahl der Zellen, die CD34-Zellen und das Volumen bzw. Klonalität und die entsprechende Überlebensfähigkeit der Stammzellen. Nun, Eigenschaften des Nabelschnurblutes und warum nimmt man Nabelschnurblut für die Transplantation, sind hier aufgeführt. Auf der einen Seite hat man eine sehr geringe HLA-Expression auf den Stammzellen, eine sehr hohe Proliferationsfähigkeit im Vergleich zu allen anderen Knochenmarkstammzellen. Meistens sind diese Stammzellen auch nicht in Teilung, was auch ein wesentlicher Aspekt ist. Die Kapazität der Proliferation bleibt noch lange erhalten und sie sind auch empfindlicher auf Stimulation, diese Stammzellen. Es gibt dann noch einige Details, wie zum Beispiel eine verminderte CD10-CD34-Subpopulation. Wir finden im Nabelschnurblut viel mehr primitive Stammzellen vor, vor allem DR-negative, CD34-positive Zellen. Wir haben also, wie gesagt, eine 2500-fach hohe, höhere Proliferationskapazität in einem Zeitraum von ca. 9 Wochen. Und die CFUGM, also das heißt, das Subset dieser Zellen ist deutlich besser als bei adulten Stammzellen und die Expansion dieser Stammzellen benötigt auch keine Stromazellen. Das heißt, es handelt sich hierbei um hämatopoetische Stammzellen, die wirklich sehr schnell und stark proliferieren können und versuchen auch entsprechend diesen Nachteil des Produktes auszugleichen, nämlich nur 25 Milliliter vorhanden zu haben, im Gegensatz zu einer normalen Stammzellpherese oder Knochenmarksentnahme. Nun ganz kurz zur Geschichte, wie kam man auf das Thema Nabelschnurblut? Die erste Stammzelltransplantation mit Nabelschnurblut fand im Oktober 1988 in Paris statt. Voriges Jahr wurde quasi das 25-jährige Jubiläum gefeiert mit einer Patientin, die heute noch lebt, mit einer, also ursprünglich eine Fanconi-Anämie hatte und die Spenderin, also die Patientin erhielt quasi eine Geschwisterspende von ihrer Schwester. Heutzutage hat sich die Nabelschnurbluttransplantation auf diese Erkrankungen ausgeweitet, auf die akuten Leukämien, auf die Fanconi-Anämien bzw. Thalassämien-Sichelzellen-Anämie und vor allem auch auf genetische Erkrankungen im Kindesalter, die entsprechend durch Stammzellen behandelt werden können. Ganz kurz möchte ich Ihnen ein paar Highlights zeigen, so die entscheidenden Publikationen, die bislang erschienen sind und hauptsächlich primär aus zwei Gruppen weltweit bekannt sind, die zu Nabelschnurblut relativ große Populationsgrößenordnungen zusammengebracht haben und auch sehr hochwertige Publikationen herausgebracht haben. Hier zuerst einmal die Gruppe von Eliane Gluckmann aus Paris, die auch die erste Transplantation durchgeführt hat, und Wanderson Roscher. Und die haben gezeigt, dass natürlich ganz klar die Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern unterschiedlich ist, wenn man Nabelschnurblut bekommt im Vergleich zur üblichen Knochenmarktransplantation. 113 Kinder sind angesehen worden oder untersucht worden mit Nabelschnurblut, verglichen worden mit 2052 Kindern, die ein Knochenmark erhalten haben. Hier zeigt sich aber bei all diesen Studien immer wieder das gleiche Thema. Nabelschnurblut wird üblicherweise im Transplantationssetting relativ spät eingesetzt und meistens bei kritischeren Patienten. Die Patienten, die Nabelschnurblut erhielten, waren natürlich meist jünger und hatten geringeres Gewicht, somit auch eher höheres Risiko, hatten auch bei der Blutgruppe Mismatches. Nur 14% der Patienten hatten eine Graft-versus-Host-Erkrankung. Und hier sieht man dann auch die ersten Kaplan-Meier-Kurven, wo man die akute Graft-versus-Host-Erkrankung ganz eindeutig unterschiedlich vorfindet im Vergleich zwischen Knochenmarktransplantation und Nabelschnurbluttransplantation. Hier also ein signifikanter Unterschied, auch bei der chronischen Graft-versus-Host-Erkrankung. Aber ein großes Thema ist natürlich die Recovery, also das heißt, die Zeit, die ein Kind benötigt, bis es nach der Transplantation eine ausreichend hohe Anzahl an Neutrophilen hat und dementsprechend vor einer Infektion gesichert ist. Und hier sieht man natürlich ganz entscheidend den Nachteil der Nabelschnurbluttransplantation. Es braucht das Nabelschnurblut, die Stammzellen aus dem Nabelschnurblut benötigen eine längere Zeit, um die gleich hohen Zahlen zu erreichen wie bei der normalen Knochenmarktransplantation. Dann noch ganz kurz zum Survival, also zum Überleben der Kinder. Hier verglichen Nabelschnurbluttransplantation mit nicht malignen Erkrankungen, verglichen mit Knochenmark mit nicht malignen Erkrankungen, beziehungsweise Knochenmark und Nabelschnurblut mit malignen Erkrankungen. Natürlich beide Gruppen höchst unterschiedlich. Man sieht hier, dass Nabelschnurblut für nicht maligne Erkrankungen etwas einen kleineren Vorteil hat bei den Kindern. Man sieht aber auch ganz eindeutig, dass Cordblatt, also das Nabelschnurblut, im Vergleich zum Knochenmark am Anfang relativ einen großen Vorteil bietet und am Schluss dann in etwa einen schlechteren Outcome hat. Und dies hat letztendlich damit zu tun, dass grundsätzlich die Patienten, die ein höheres Risiko hatten und die keinen Fremdspender mehr hatten, dann auch letztendlich mit Nabelschnurblut transplantiert worden sind. Und in allen Studien ist dies immer der entscheidende Nachteil des Nabelschnurbluts, dass nämlich diese Gruppe eigentlich gebiased ist. Diejenigen, die Nabelschnurblut bekommen, sind länger in Therapie, bekommen später das Nabelschnurblut oder die Stammzellen und haben durchwegs ein höheres Risiko. Ich werde ein paar Folien überspringen, möchte nur ganz kurz diesen Teil entsprechend noch kurz zusammenfassen. Was man hier ganz eindeutig sieht, die akute GVH ist weniger häufig ausgeprägt beim Cordblatt, die chronische ebenfalls. Und wie gesagt, das Auftreten der Neutrophilen und Thrombozyten ist deutlich verzögert. Die Mortalität ist ungefähr gleich. Nun, ich überspringe jetzt einige weitere Publikationen, die zu diesem Thema erschienen sind. Ich möchte nur ganz kurz am Schluss quasi zusammenfassen, was alle Studien bis jetzt bewiesen haben, ist, dass die GVH-Erkrankung im Nabelschnurblut-Setting deutlich niedriger ist. Die Infektionsneigung kann höher sein, ist heutzutage besser beherrschbar. Thrombozyten kommen später, aber Gerinnungserscheinungen oder Probleme mit der Gerinnung sind eigentlich üblicherweise nicht vorhanden. Infektionssicherheit ist deutlich höher von dem Produkt. Es gibt natürlich eine massive Einschränkung. Nabelschnurblut kann nur auf ein Kind mit 40 Kilo verwendet werden. Das heißt, für Erwachsene verwendet man meistens mehrere Nabelschnurbluteinheiten, um quasi den gleichen Effekt herbeizuführen. Und was ganz entscheidend ist, man braucht nicht idente Gewebemerkmalsübereinstimmungen, um jemanden transplantieren zu können. Man kann mit Nabelschnurblut wahrscheinlich viel besser diese Unterschiede ausgleichen. Das Spenderpotenzial ist höher. Wir haben auch mit Nabelschnurblut eine bessere Versorgung von Minderheitsgruppen, beziehungsweise auch für Erwachsene ist es also in jüngster Zeit entsprechend zur Anwendung gekommen und möchte mich damit auch recht herzlich fürs Zuhören bedanken, beziehungsweise freue mich auf Fragen.